Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Ende dieses Feiertages, der in weiten Teilen Deutschlands ziemlich freundlich, zum Teil sogar sehr sonnig ausgefallen ist, begrüßt Sie Sören Brinkmann. Guten Abend. Ja, Tag der Deutschen Einheit. Natürlich blicken wir auf die Feierlichkeiten. In diesem Jahr der zentrale Festakt in Erfurt. Gleich in mehreren Reden wurde der Zusammenhalt in Krisenzeiten beschworen. Und um die Krisen beim Namen zu nennen, dort der russische Angriffskrieg, wo die ukrainische Armee allerdings mehr und mehr Erfolge verkünden kann. Hier die massiv gestiegenen Energiepreise, gegen die die Bundesregierung vorgeht, darauf reagiert. Allerdings gibt es dafür auch Kritik von den Partnern in der EU. Alles das ordnen wir gleich ein in dieser Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Seit 32 Jahren ein Land und trotzdem muss immer noch zusammenwachsen, was zusammengehört. Das hat nicht nur das heutige Motto der Einheitsfeier nahegelegt, das war auch in den Festreden zu hören und das zeigen auch so manche Stimmungstrends, die immer noch in Ost und West weit auseinander liegen. Aber das Motto lässt sich ja auf zweierlei Weise lesen, sodass aus dem Zusammenwachsen etwas Gemeinsames wird. Zusammenwachsen. Und das, so hat Henry Bernhard festgestellt, wurde mit Pathos gefeiert.
Am Anfang stand Tannhäuser. Wagners Oper über den Sängerkrieg auf der Wartburg. Ein regionaler, ein nationaler Bezug, den Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow setzte, dem auch schon vor dem Festakt die Wendung
»Unser vereintes Vaterland«
locker über die Lippen ging. Nationales, das Ramelow in seiner darauffolgenden Rede mit Mahnungen relativierte. Dass zu 32 Jahren Einheit auch Brandanschläge und Pogrome gegen Ausländer gehörten.
Und wenn wir dies beherzigen, kann es auch keine bruchlose Erfolgsgeschichte Einheit geben.
Es blieb nicht bei der Mahnung.
Im Jahr meiner Geburt kam gleich die Wende. Und trotzdem wuchs ich auf mit Ost und West.
Der 1989 geborene Sänger Max Prosa brachte die Gedanken seiner Generation auf die Bühne.
Doch spürte ich, es gibt sie noch, die Grenze. Auch dann, wenn ich da gar nichts mehr von sehe.
Prosa stand nicht allein. Neben ihnen reflektierten die Schriftstellerin Nancy Hünger, die Journalistin Nie Le und der Poetry Slammer Friedrich Herrmann über ihre deutsche Einheit.
Ich stellte keine Fragen an unser Rezept und vertraute stattdessen den Profis und dass sie die Gegenwart schon nicht anbrennen lassen würden. Und was soll ich sagen? Sie brennt. Gehüllt in dichten, beißenden Qualm husten sie, wir brauchen nur die richtigen Anreize zum Löschen der Flammen und der Markt, der wedelt mit der unsichtbaren Hand und er regelt, wenn es drauf ankommt, einen Scheiß.
Wenn wir über deutsche Einheit sprechen, dann frage ich mich, wer ist da eigentlich mitgemeint und wer wird außen vor gelassen? Wer empfand wohl Wachstumsschmerzen und wer erlitt massive Brüche? Wo ist Platz zwischen blühenden Landschaften und brennenden Häusern?
Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas mahnte an, gerade der jungen Generation zuzuhören.
Die Krisen und Aufgaben unserer Zeit treffen vor allem sie in der Zukunft.
Viel Raum widmete Baas denen, die 1989 ihre Freiheit riskiert haben, um Freiheit zu erkämpfen.
Fünf Frauen aus Erfurt haben eine Vorreiterrolle eingenommen bei der Entmachtung der Stasi. Am 4. Dezember 1989 initiierten sie die Besetzung der Erfurter Stasi-Zentrale und forderten den sofortigen Stopp der Aktenvernichtung. Ich freue mich, dass heute zwei dieser Frauen hier sind, Gabriele Stötzer und Teli Büchner.
Ihre Politikerkollegen rief sie auf, mehr hinzuhören, mehr zu erklären, Widerspruch auszuhalten und immer weiter miteinander zu reden. Die Bürgerrechtler von 89 hätten schließlich auch mit ihren ehemaligen Peinigern an runden Tischen gesessen. Denen, die heute behaupten, Deutschland sei eine Diktatur, gab sie mit.
Die Bürgerinnen und Bürger erhoben sich damals gegen die Diktatur. Immer mit der Angst, dass ihr Protest mit Panzern überrollt, sie inhaftiert und ihnen die Kinder weggenommen werden. Wer heute protestiert, geschützt von den Grundrechten, kann das auch, weil diese Frauen und Männer ein großes persönliches Risiko eingegangen und für die Demokratie und Freiheit einstanden.
Und für eben diese Freiheit kämpften auch die Ukrainer, betonten Bärbel Baas wie Bodo Ramelow.
Wenn wir es ernst meinen mit der Demokratie und mit den Unveräußerlichkeiten der Menschenrechte, müssen wir helfen, wo wir können. Das ist humaner Imperativ.
Bodo Ramelow haben wir hier gehört, und Hilfe für die Ukraine spielte also auch eine Rolle bei der Feier zur deutschen Einheit. Denn es ist ja schließlich die westliche Hilfe, die es der ukrainischen Armee derzeit möglich macht, Gebiete im eigenen Land zurückzuerobern. Darauf blicken wir gleich, zunächst aber nach Brüssel. Dort haben sich die EU-Finanzminister mit dem beschäftigt, was manche als Energiekrieg Russlands gegen Europa bezeichnen. Es geht um die horrend gestiegenen Gaspreise etwa, gegen die die Bundesregierung mit ihrem Doppelwumms vorgehen will. Doch den muss man sich leisten können, was offenkundig nicht bei allen Staaten Europas der Fall ist. Und so musste sich Bundesfinanzminister Christian Lindner die deutsche Gaspreisbremse heute verteidigen gegen Kritik aus anderen EU-Staaten. Unser Korrespondent Peter Kapern berichtet.
Seit die Bundesregierung ihren Doppelwumms verkündet hat, regt sich Unmut bei den europäischen Partnern. Finanzminister Christian Lindner hatte sich deshalb für das Treffen mit seinen Amtskollegen eine ganz besondere Strategie zurechtgelegt. Er versuchte, ein 200-Milliarden-Euro-Paket klein zu reden.
Die Maßnahmen sind gemessen an der Größe der deutschen Volkswirtschaft und gemessen an der Laufzeit bis zum Jahr 2024 in der Proportion angemessen und entsprechend auch dem, was andere in Europa machen.
Das allerdings sehen viele anders. Den Anfang des Kannibalismus in der EU fürchtet zum Beispiel Viktor Orban, weil nur die reichen EU-Länder ihren Unternehmen mit solchen Summen unter die Arme greifen können. Auch wenn längst nicht alle Kritiker des deutschen Entlastungspakets so auf die Pauke hauen wie der ungarische Regierungschef, es war durchaus ein genereller Unmut zu hören, als die Finanzminister zu ihrem monatlichen Treffen vor dem Luxemburger Kongresszentrum vorfuhren. Zum Beispiel Bruno Le Maire, der französische Kassenchef. Nach dem deutschen 200-Milliarden-Paket gefragt, machte Le Maire deutlich, dass er Wettbewerbsverzerrungen auf dem EU-Binnenmarkt fürchtet.
C'est indispensable si nous voulons garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres de la zone euro.
Es sei unverzichtbar, dass faire Wettbewerbsbedingungen zwischen Ländern der Eurozone garantiert werden, so Le Maire. Europa brauche deshalb eine umfassende gemeinsame wirtschaftspolitische Strategie mit abgestimmten Hilfen für Unternehmen und eben fairen Wettbewerbsbedingungen. Andernfalls riskiere die Eurozone eine Fragmentierung.
S'il n'y a pas de soutien ciblé aux entreprises, s'il n'y a pas le respect des conditions de concurrence équitables, nous risquons la fragmentation de la zone euro.
Fragmentierung, das ist das größte Schreckgespenst im Binnenmarkt. Das Auseinanderdriften reicher und ärmerer Länder, deren Unternehmen dann im Wettbewerb immer weiter zurückbleiben, mit drastischen Folgen auch für die Staatsfinanzen der betroffenen EU-Länder.
We have to preserve our single market. Avoiding fragmentation.
Der Binnenmarkt müsse bewahrt werden, indem eine Fragmentierung vermieden wird, so Paolo Gentiloni. Damit es gelingt, brauche es europäische Solidarität, fügte der EU-Wirtschaftskommissar hinzu.
We have very good example in the previous crisis on how solidarity can react to crisis.
Da gebe es ja gute Beispiele aus der letzten Krise, der Corona-Krise, so Gentiloni. Damit erinnerte er an das mit gemeinschaftlich garantierten Schulden finanzierte Wiederaufbauprogramm Next Generation EU. Ein Thema, das Christian Lindner gleich wieder abzuräumen versuchte.
Andere Instrumente gemeinsam in Europa als die, die wir gegenwärtig haben, sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht als erforderlich an.
Kritik am deutschen Doppelwumms kam aber auch noch aus einer anderen Richtung. Beim letzten Treffen der EU-Finanzminister in Prag vor gerade einmal 3 Wochen hatten sich die Ressortchefs versprochen, allenfalls kleine, zeitlich eng befristete und sehr gezielte Hilfspakete aufzulegen. Und zwar, um die Bemühungen der EZB, die Inflation zu senken, nicht zu konterkarieren. Und genau daran erinnerte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis in Luxemburg.
So we have to make sure that the fiscal measures we are taking are not contradicting ECB's target to return to inflation of 2%.
Und genau das solle nun im Kreis der Finanzminister besprochen werden.
Informationen von Peter Kapern. Im Zuge ihrer Gegenoffensive haben ukrainische Truppen im Osten und Süden ihres Landes heute weitere Erfolge verzeichnet. Auch in den Gebieten, die nach der ganz eigenen Lesart Russlands schon bald als neue Landesteile angegliedert werden sollen, ganz im Sinne der völkerrechtswidrigen Scheinreferenten. Und so schnell die ukrainische Armee auch Ortschaft für Ortschaft zurückerobert, so schnell wird der formale Prozess der Annexion jetzt in Moskau umgesetzt. Von dort berichtet Stefan Lack.
Die Duma, das russische Parlament, hat wie erwartet ohne Gegenstimmen die Annexion von 4 ukrainischen Gebieten durch Russland ratifiziert. Außenminister Lavrov erklärte vor der Duma, dass die Regionen nun unter besonderem Schutz Russlands stünden. Dies sei die Fortsetzung des Prozesses der so wörtlich Wiedervereinigung mit Russland, den man 2014 mit der Krim und der Stadt Sewastopol begonnen habe. Allerdings ist für die Gebiete Saporischschja und Cherson unklar, in welchen Grenzen sie der Russischen Föderation beitreten sollen. Kreml-Sprecher Peskow sagte heute, dies müsse mit den Bewohnern der Regionen noch geklärt werden. Wie das geschehen soll, ließ er offen. Auf der Tagesordnung der Duma stand heute auch die Frage, wie die Annexion konkret vonstatten gehen soll. Die Abgeordneten stimmten auch hier einstimmig für den Gesetzentwurf. Der sieht unter anderem vor, dass die Menschen in den annektierten Gebieten ein Anrecht auf russische Sozialleistungen und Renten haben. Auch sollen sie die russische Staatsbürgerschaft erhalten. Zukünftige Währung soll der russische Rubel werden. Ukrainische Grivnia werden demnach noch bis Ende des Jahres als Zahlungsmittel akzeptiert. Die Annexion der 4 ukrainischen Regionen, die international als völkerrechtswidrig betrachtet wird, ist aus russischer Sicht formell erst dann abgeschlossen, wenn auch der Föderationsrat zugestimmt hat. Dies soll bereits morgen geschehen. Danach muss Präsident Putin noch die Annexionsgesetze unterschreiben.
Während in Deutschland heute die Einheit in Freiheit gefeiert wurde, ist diese Freiheit für viele Menschen im Iran nur eine ferne Hoffnung. Doch immerhin scheint sie so greifbar, dass Tausende trotz aller Risiken für Leib und Leben auf die Straße gehen. In der Hauptstadt Teheran und in anderen Städten des Landes. Und es kommen offenbar so viele Gesellschaftsschichten zusammen in ihrer Ablehnung gegen die Islamische Republik, dass sich nun die Frage stellt, könnten die Proteste eine kritische Masse erreichen? Karin Senz.
Es ist eins der unzähligen Videos im Netz vom Wochenende, unscharf gedreht, sodass keine Gesichter erkennbar sind. Es soll Studentinnen und Studenten der renommierten Teheraner Scharif-Universität zeigen. Sie haben Teheran in ein Gefängnis verwandelt und das Evin-Gefängnis in eine Universität, singen sie. Denn viele Studentinnen und Studenten, die die Sicherheitskräfte bei den Protesten festnehmen, bringen sie angeblich in das berüchtigte Teheraner Evin-Gefängnis. Auf anderen Videos sind auch Frauen in Hijab, also Kopftuch und Chador bei den Uni-Protesten erkennbar. Chador, das ist das große dunkle Tuch, das religiös-konservative Frauen über den ganzen Körper tragen. Die Islamwissenschaftlerin Katayoon Amirpour überrascht das nicht.
Das zeigt natürlich eben auch, dass sich sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht auch freiwillig den Hijab tragen, durchaus solidarisieren mit dem, was im Iran vorgeht, weil sie zum einen argumentieren, auch wenn wir den Hijab freiwillig tragen wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass man anderen Menschen den Hijab aufzwingen soll.
Ein Platz an einer staatlichen Universität ist begehrt, erklärt Amirpour, nicht nur in konservativen Kreisen. Das heißt, dort studieren Iranerinnen und Iraner aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass auch die Proteste von einer breiten Masse getragen werden. Das hat es lange nicht mehr gegeben, sagt Amirpour.
In der Vergangenheit war es dann aber häufig so, dass gerade sie sich etwas zurückgehalten haben, weil man bei ihnen natürlich auch sehr schnell mit restriktiven Maßnahmen reagieren kann. Also sie befürchten, sofort exmatrikuliert zu werden. Dass die Studierenden jetzt aber auf die Straße gehen, spricht natürlich auch dafür, dass man eine kritische Masse erreichen könnte, die es bräuchte, um das Regime zu stürzen.
Das geht auch am Wochenende mit aller Macht gegen die Proteste vor. Vor allem von der Teheraner Scharif-Universität gibt es zahlreiche Videos. Beispielsweise zeigt eines eine regelrechte Jagd durch die Tiefgarage. Bei anderen sieht man, wie Sicherheitskräfte Tränengas, Knüppel und angeblich auch scharfe Munition einsetzen. Es sind Schüsse zu hören. Mehrere twittern, dass die Sicherheitskräfte auch Lehrkräfte verprügelt haben. Die müssen zwar bei ihrem Antrittsgespräch an der Uni eine Art Gesinnungstest bestehen, erklärt die Islamwissenschaftlerin.
Auf der anderen Seite ist dann Kontrolle an iranischen Universitäten auch nicht so eindringend in den Seminarraum, dass man wirklich kontrollieren würde, was wird da an jeder Stelle gesagt. Und da ist schon auch die Möglichkeit zum Dissens gegeben. Und den hört man auch immer wieder in den Seminarräumen, in den Klassenräumen. Und natürlich gibt es da sehr, sehr viele Professoren, die sowieso von der Grundhaltung her auf der Seite ihrer Studierenden stehen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Vor der Uni protestieren angeblich auch Eltern und Angehörige. Sie fordern, die Festgenommenen müssen freigelassen werden. Teils wissen sie gar nichts über ihren Verbleib. Auf den Straßen gibt es Hubkonzerte. Angeblich blockieren Autos Zufahrtsstraßen zu der Teheraner Uni, um Sicherheitskräften den Weg zu versperren. Nach aktuellen Angaben von Menschenrechtsorganisationen soll es inzwischen 133 Todesopfer bei den Protesten im Iran geben. Sie dauern mehr als 2 Wochen. Anlass ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam in Teheran. Sie hatte ihr Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen.
Informationen von Karin Senz. Gewonnen und doch verloren, so könnte man die Stimmung heute bei vielen Menschen in Brasilien zusammenfassen. Jedenfalls bei denjenigen, die den früheren Präsidenten Lula unterstützen. Denn auch das war eine Meldung an diesem Tag. Der amtierende Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro zwingt Lula da Silva in die Stichwahl. Anne Herberg.
Überraschend knapp nur hat Luiz Inácio Lula da Silva die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien gewonnen. Der linke Ex-Staatschef kam auf rund 48% der Stimmen, Amtsinhaber Jair Bolsonaro auf rund 43%. Damit ist eine Stichwahl notwendig, in die der Rechtspopulist gestärkt geht. Denn er schnitt weit besser ab, als Umfragen erwarten ließen. Beide Kandidaten gaben sich siegessicher. Das sei nur eine Verlängerung, erklärte Lula vor Anhängern. Bolsonaro sagte, das Ergebnis bestätige die von ihm geäußerte Zweifel an den Umfragen. Viele Menschen seien auf die von Meinungsforschungsinstituten verbreiteten Lügen hereingefallen. Die Präsidentenwahl hat die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas extrem gespalten. Eines der zentralen Themen war die schwächelnde Wirtschaft und die Furcht vor einer Rückkehr des Hungers. Der linke Ex-Staatschef Lula kritisierte Bolsonaro zudem wegen dessen Corona-Politik. Für seine Gegner hingegen ist Lula verantwortlich für Korruption und Vetternwirtschaft. Die Präsidentenwahl in Brasilien hat auch für den Rest der Welt eine große Bedeutung. Als riesiger Kohlenstoffspeicher spielt das Amazonasgebiet im Kampf gegen den weltweiten Klimawandel eine wichtige Rolle. Während Bolsonaros Amtszeit ist die Zerstörung weiter vorangeschritten. Beobachter erwarten nun bis zur entscheidenden Abstimmung am 30. Oktober einen aufreibenden und aufgeheizten Wahlkampf.
In Brasilien ist die Ausgangslage also klar vor der Stichwahl Ende Oktober. Lula gegen Bolsonaro. Ganz anders ist es jedes Mal bei den Wahlen in Bosnien-Herzegowina, die oft als die kompliziertesten der Welt bezeichnet werden. Denn es gilt hier, die Interessen der einzelnen Landesteile zusammenzubringen mit ihren ganz unterschiedlichen ethnischen Mehrheiten. Oliver Schosch.
In der Föderation, dem bosnisch-kroatischen Landesteil, haben linke Kandidaten die Nationalisten überholt. Auf Seiten der Bosniaken konnte der 46-jährige Geschichtsprofessor Denis Bečirović die muslimischen Nationalisten der Partei SDA besiegen. Er zieht für die Bosniaken ins dreiköpfige Staatspräsidium ein. Bečirović ist Sozialdemokrat und war gemeinsamer Kandidat einer Opposition aus 11 Parteien. Nach seinem Wahlsieg forderte er ein Bosnien und Herzegowina der Einheit, in dem alle Menschen gleich sein. Željko Komšić hat zum zweiten Mal hintereinander auf Seiten der Kroaten gewonnen und zieht für sie ins Präsidium ein. Er gilt als bürgerlich-liberal und hat auch Nationalisten besiegt. Doch Komšić hat ein Problem. Die Kroaten, die er vertritt, lehnen ihn weitgehend ab. Für viele ist er nicht patriotisch genug. Komšić hat viele bosniakische Wähler, denn in der bosnisch-kroatischen Föderation kann man bei der Wahl aussuchen, welchen ethnischen Vertreter man wählt. Nicht ändern wird sich die politische Situation in der serbisch-dominierten Republika Srpska. Die Region hat Željka Cvijanović von der nationalistischen SNSD zur serbischen Vertreterin im Staatspräsidium gewählt. Sie ist eine Gefolgsfrau des Parteichefs und Putin-Freundes Milorad Dodik, der die Abspaltung der Republika Srpska propagiert.
Was verbindet uns, die modernen Menschen, mit den Neandertalern? Um das herauszufinden, hat er unter anderem das Neandertaler-Genom sequenziert. Und unter anderem dafür wird der in Leipzig forschende Schwede Svante Paabo jetzt mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet.
Dieses Mal klingelte das Telefon in Leipzig. Am anderen Ende der Leitung war Thomas Perlmann, Generalsekretär der Nobelkommission in Stockholm.
He was situated in Leipzig, so it was,
Svante Paabo war in Leipzig. Ich musste in diesem Jahr niemanden aus dem Bett holen. Er war sehr glücklich, sprachlos und fragte, ob er es jemandem sagen darf, seiner Frau Linda zum Beispiel. Ich habe gesagt, das ist okay. Er war wirklich unglaublich begeistert. Die beiden konnten Schwedisch miteinander sprechen, denn der Genetiker Svante Paabo wurde 1955 in Stockholm geboren und lehrt seit 1990 in Deutschland, zunächst an der Uni München. Seit 1997 ist er Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Schon seit Kindheitstagen beschäftigte sich Paabo mit der Frage, wo kommen wir eigentlich her und was haben wir mit unseren Vorfahren gemein? Mit seiner bahnbrechenden Forschung konnte er Geschichte neu erzählen, so Anna Wedel aus dem Nobelkomitee. Zum ersten Mal konnte er wichtige Fragen zu unserer Verwandtschaft mit dem Neandertaler beantworten. Paabo und sein Team konnten sogar nachweisen, dass es eine genetische Verwandtschaft zwischen den Neandertalern und den Homo sapiens gab, dass sie gemeinsame Kinder hatten. Auch heute sind die Neandertaler nicht ausgestorben, hat der Genetiker mal gesagt. Denn 1% unserer DNA stammt von ihnen. Herausgefunden hat Paabo das, indem er tausende Jahre alte Knochenstücke untersucht hat. Eine extrem anspruchsvolle Forschung, so die Jury. Und ein Thema, das alle Menschen gleichermaßen betrifft, sagt Uwe Gradwohl von der Redaktion Wissen aktuell vom SWR.
Und es hat ja kaum jemand daran geglaubt, dass es möglich sein könnte, aus mehrere 10.000 Jahre alten Knochen noch DNA-Reste, mit denen man Forschung treiben kann, herauszulösen. Außer Svante Paabo. Und deshalb ist es völlig in Ordnung, dass er diesen Preis ganz alleine erhält. Er muss ihn nicht teilen, wie das in den Vorjahren oftmals der Fall war. Und es ist auch eine Auszeichnung für den Forschungsstandort Deutschland, denn es ist wieder mal ein Max-Planck-Institut, das einen Nobelpreisträger stellt.
Die Familie des diesjährigen Nobelpreisträgers für Medizin, Svante Paabo, ist keine Unbekannte. Sein Vater Sune Bergström hat genau diesen Preis bereits auch gewonnen und seine Mutter Karin Paabo war Chemikerin. Die exzellente Forschung scheint die Familie in ihren Genen zu haben.
Eine Auszeichnung für den Schweden Svante Paabo und für den Forschungsstandort Deutschland. Der Medizinnobelpreis geht nach Leipzig. Und wir blicken am Ende dieser Sendung in die Kommentarspalten der morgigen Tageszeitungen. Jetzt die Presseschau, zusammengestellt von Bernhard Krieger, Sprecherin Martina Sturm-Wende.
Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit sind das dominierende Thema auf den Kommentarseiten der Zeitungen. So auch in der Frankfurter Rundschau, die konstatiert, ganz ohne Erinnerungskitsch kam die Feierstunde zum 32. Jahrestag der Wiedervereinigung zwar nicht aus, aber aus den politischen Reden zum Stand der Einheit ist er inzwischen weitgehend gewichen. Das heißt immerhin, dass die Zeiten vorbei sind, in denen salbungsvoll das Zusammenwachsen beschworen wird, während man beim Blick auf Wahlergebnisse, ostdeutsche Straßen und westdeutschen Alltag vor allem Entfremdung bemerkt. Die Ludwigsburger Zeitung ergänzt, Deutschland ist länger wieder vereint als die Mauer der Schande, Berlin teilte. Und dennoch ist die Feierlaune nach 32 Jahren deutlich getrübt. Es ist, anders als von Bundeskanzler Scholz heute behauptet, bisher nicht ganz zusammengewachsen, was zusammengehört. Der Südkurier aus Konstanz klingt positiver. Die Gefühlskraft, die von diesem Tag ausgeht, verliert sich mit der Zeit. Ein natürlicher Vorgang. Die Kernbotschaft des Tages dürfen wir aber nie vergessen, dass Mut belohnt wird und scheinbar undenkbare Wendungen zum Guten möglich macht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf Russlands Krieg gegen die Ukraine und Kiews Beitrittswunsch zur NATO ein. Die amerikanische Regierung bleibt fürs Erste bei ihrem Ansatz, den Druck auf Putin zwar stetig, aber behutsam zu erhöhen, um ein Übergreifen des Krieges auf die NATO zu verhindern. Biden gibt damit den Europäern weiter einen Kurs vor, der manchen Heißspornen in Berlin nicht gefallen mag. Er ist aber vernünftig, es steht viel auf dem Spiel. Das gilt auch für die Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine. Solange der Krieg nicht beendet ist, kommt er nicht in Frage. Denn dann müsste die Allianz an der Seite ihres neuen Verbündeten kämpfen. Die Süddeutsche Zeitung nimmt Russlands Drohungen ernst. In der russischen Militärdoktrin ist der Einsatz sogenannter kleiner Atomwaffen Teil der konventionellen Gefechtslogik. Die Bombe ist enttabuisiert. Die Stuttgarter Zeitung thematisiert vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines. Diese fanden im Hinterhof der NATO statt. Somit wird das submarine Attentat zu einer Herausforderung für das westliche Sicherheitsbündnis. Die Nürnberger Nachrichten machen sich Gedanken über den Schutz deutscher Infrastruktur. Frankreich hat bereits eine Initiative zum besseren Schutz seiner Infrastruktur auf den Weg gebracht. Ein Schritt, der auch für Deutschland zwingend sein dürfte. Und die Leipziger Volkszeitung kommentiert den Medizinnobelpreis für den schwedischen Wissenschaftler Svante Paabo, der am Max-Planck-Institut in Leipzig arbeitet. Der Einrichtung gebührt Dank dafür, dass sie mit Weitsicht exzellente Möglichkeiten der Evolutionsforschung schuf und ihrem Institutsdirektor freie Hand bei seinen Projekten ließ.
Die Presseschau am Ende dieser Sendung, präsentiert von Martina Sturm-Wende. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Mit Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht.